So, ich lese uns den Predigttext. Der ist heute im 1. Timotheus und da schließen wir den 1. Timotheusbrief ab. Eigentlich diese 10, 11 Verse, ich hätte eigentlich gerne 3 Predigten draus gemacht, aber in der Aufteilung ging es nicht anders. Deswegen dieser Text. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 11 bis 21. Ich lese nach der Übersetzung Schlachter 2000. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem auch du berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Setzt euch bitte wieder. Nun, ich habe die Predigt überschrieben, geistlich oder doch noch weltlich. Wo stehst du? Das ist eine sehr persönliche Frage, die auch wirklich nur du und Gott, der alles sieht, beantworten kann. Aber diese Frage, geistlich oder doch noch weltlich, wo stehst du? Das müssen wir uns immer wieder neu fragen, und zwar ernstlich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die auch ein Stück weit dazu beiträgt, wie unser Leben hier auf der Erde nicht nur verläuft, sondern welche Auswirkungen unser Leben hat. So wie Paulus Timotheus hier anspricht, und zwar als Mann Gottes ihn bezeichnet, wir könnten auch sagen, als Mensch Gottes, so wie er ihn hier bezeichnet, seinen geistlichen Sohn. Diese Bezeichnung finden wir im gesamten Neuen Testament, nur hier in diesem Timotheusbrief. Und das zeigt uns auf der einen Seite deutlich, dass Paulus ein wirklich sehr enges Verhältnis zu Timotheus hatte, aber dass er andererseits in ihm eben nicht nur einen geistlichen Sohn sah, den er zu Christus geführt hat, sondern dass er auch viel Hoffnung darin setzte, dass Timotheus in seine Fußstapfen treten würde in Bezug auf den Missionsdienst und weiterführend auch auf geistliche Leiterschaft. Im Alten Testament kommt die Bezeichnung Mensch oder Mann Gottes im Gegensatz zum Neuen Testament viel, viel häufiger vor, so circa 70 Mal. Und wir haben ja diese Predigtreihe jetzt aus dem 1. Timotheusbrief und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, im 1. Timotheus 1, Vers 2 und im 2. Kapitel, Vers 1, also das ist ein Zahlendreher, aber der ist so, einmal 1. Timotheus 1, Vers 2 und dann 1. Timotheus 2, Vers 1, da wird für mich dann in besonderer Weise klar, dass Paulus diesen Brief, wirklich ganz konkret an Timotheus persönlich eigentlich als eine persönliche Botschaft geschrieben hat. Aber der Inhalt des gesamten Briefes, der ist von solcher großen geistlichen Wichtigkeit, dass der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass dieser Brief in den Gesamtkanon der 66 Bücher, die wir als Bibel kennen, aufgenommen wurde. Nun, Paulus ermahnt seinen jungen Bruder und seinen geistlichen Sohn dazu, treu und stark in Jesus Christus zu sein. Und das ist immer ganz wichtig, weil wenn wir sehen, viele Männer, die uns die Bibel beschreibt, waren keine muskelbepackten 2-Meter-Schränke, sondern mal Simson vielleicht ausgenommen, aber das waren eher kleinere, die heutigen Generationen sind ja alle relativ groß gewachsen, aber das waren relativ kleine, zierliche Männer, die vielleicht auf uns heute gebrechlich wirken würden. Aber sie waren stark, sie waren unmenschlich stark, und zwar in Christus Jesus. Und das ist das, was Timotheus Paulus hier auch mitgeben will. Er sagt, äußere Dinge spielen keine Rolle. Sei du stark, nutze die Stärke, die Macht, die in Christus Jesus ist, vielmehr er in dir. Um das nochmal so zu verdeutlichen, das müsst ihr euch vorstellen noch einmal, wir gehen mal ein bisschen zurück zu David und Goliath. Dieser schmächtige David, der zwar jetzt nicht kleinwüchsig war, aber gegen den Goliath war er ein Zwerg. Er wird ja so beschrieben, ein bisschen rötlich-bräunliche Haut, soll sehr schön anzusehen gewesen sein, David. Und der tritt jetzt diesen Goliath, der also beschrieben wird, dass sein Schwert kaum anzuheben war. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn der damit gefochten hat, wie groß dieser Mann war und wie stark der war. Und das ganz Israel, ich sage das jetzt mal so leger, bitte verzeiht mir, die haben sich in die Hose gemacht, diesem Mann gegenüberzutreten im Kampf. Aber David, der geht nicht hin und sagt, boah, ich bin der Macho, ich mach das, sondern das sehen wir auch in seinem Gespräch mit Saul. Er sagt, ich gehe hin im Namen des Herrn, unseres Gottes. Das heißt, David hat sich ausschließlich allein nicht auf sich, auf seine Schnelligkeit verlassen oder auch auf seine Kampfeskraft, sondern er hat sich auf Gott verlassen. Und dann wissen wir doch den Ausgang der Geschichte. Und das ist das, was Paulus auch Timotheus mitgeben will. Er sagt, Timotheus, du magst äußerlich nicht sehr stark erscheinen, aber Christus in dir ist mächtig. Er ist, so haben wir später gelesen, der Herr. Und ich gehe da noch mal ein bisschen genau drauf ein, nicht der Herr aller Herren, sondern wir lesen in diesem Abschnitt der Bibel, der Herr aller Herrschenden. Und deswegen, Paulus versucht Timotheus nochmal aufzubauen und sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Stehe für das Evangelium, stehe für die Botschaft ein. Hab vor niemandem Angst, du brauchst keine Angst haben. Der Herr in dir, sei stark in der Kraft und Macht seiner Stärke. Und das ist etwas, ihr Lieben, was auch wir für uns immer wieder in Anspruch nehmen dürfen. Wenn wir noch so klein, noch so unbedeutend, wenn uns die Knie schlottern vor irgendwelchen Dingen, die den Herrn betreffen, es ist gut, sich nicht selber zu viel, sage ich mal, Selbstvertrauen zuzumuten. Aber wir brauchen auch nicht in einer falschen Demut uns vor allem zurückzuhalten, weil wir meinen, wir können nicht oder wir sind zu schwach oder zu unbedeutend. Christus in dir. Und wenn du ihm vertraust, dann wirst du nicht nur die Verheißung empfangen in seinem Wort, dass wenn es drauf ankommt, wird dir der Geist Gottes die notwendigen Worte schenken und dir geben, sie auszusprechen, die dran sind. Nein, sondern der Geist Gottes in dir wird Kräfte mobilisieren, die du als Mensch nicht hast. Deswegen, wenn er Werke vorbereitet hat, die wir tun sollen, dann gibt er auch die Kraft dazu und das Gelingen obendrauf. Das ist eine feste Zusage unseres Herrn. Und deswegen brauchen wir unser Licht eben nicht unter einen Scheffel stellen, sondern wir stellen es auf einen Leuchter, damit es allen leuchtet. Wir können das durch Christus. Und das ist das, was Paulus hier seinem geistlichen Sohn Timotheus auch zuspricht. Sei stark und sei treu vor allem in Christus Jesus. Und zwar trotz Verfolgung und stetig zunehmenden Schwierigkeiten. Das war damals auch so. Und es ist heute wieder so. Und wir erleben damals leider, wie auch heute, dass immer mehr Brüder und Schwestern, gerade auch in verantwortlichen, leitenden Positionen, sich zurückziehen oder nicht mehr das ganze Evangelium predigen, weil der Druck, der von der Welt auf sie ausgeübt wird, immer weiter zunimmt. Und weil auch Gesetze entstehen, wo man, wenn man, aber es geht hier nicht nur um die leitenden Brüder, um die Prediger, auch wir als Christen, wo wir anfangen zurückzuweichen und nicht mehr die ganze Wahrheit den Menschen zu sagen, da wird es gefährlich. Deswegen betont Paulus auch die Wahrheit und das Zeugnis, was Christus vor Pontius Pilatus abgelegt hat. Versteht ihr, der Herr Jesus wusste genau, das ist der, der jetzt gleich entscheiden wird. Und dann sagt er ja, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizugeben oder dich kreuzigen zu lassen? Und was sagt der Herr Jesus zu ihm? Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von wo gegeben wäre? Von oben. Versteht ihr? Und da können auch wir sicher sein. Wir müssen das klare Bekenntnis, das klare Zeugnis, das ganze Evangelium den Menschen sagen. Und der Herr wird es so führen, dass gar nichts passiert, was nicht nach seinem Willen und zu seiner Ehre passiert. Das kann durchaus mal sein, dass der eine oder andere von uns dabei über die Klinge springt. Durchaus. Aber dann muss das so sein. Und wenn das so ist, dann macht der Herr uns auch dazu bereit. Das ist wichtig, diese Einstellung zu haben. Koste es, was es wolle, wir wollen dem Herrn treu bleiben. So wie Josua sagte, ich glaube Josua 1, Vers 8, Vers 9, ich und mein Haus aber, wir wollen dem Herrn dienen. Und das solltest auch du dir in dein Herz, vielleicht sogar über deine Tür schreiben, ich aber und mein Haus, soweit es dich betrifft, wir wollen dem Herrn dienen und ihm folgen. Nun, die Schwierigkeiten nahmen auch damals zu und trotzdem ermutigt Paulus seinen jungen Bruder und geistlichen Sohn, konkret treu zu bleiben und weiter zu dienen. Und Paulus wusste auch, dass er persönlich nicht mehr lange Zeit hatte zu wirken, da ihm der Herr offenbarte, dass er in Kürze den Märtyrertod erleiden würde. Versteht ihr, könnt ihr das sehen? Ein Mann, der eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt sein müsste. Ich werde bald hingerichtet und vielleicht noch Folter vorab und wie auch immer und dass er die Menschen aufruft, für ihn zu beten, dass Gott doch dafür sorgen möchte, dass er nicht hingerichtet wird, wie auch immer. Das finden wir alles bei Paulus nicht. Sondern er schreibt an seinen, der zweite Timotheusbrief ist übrigens der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, danach wurde er hingerichtet. Und das Letzte, was er schreibt, ist an seinen jungen Bruder, weiche nicht vom geraden Weg ab. Predige das ganze Evangelium, bleib stark, bleib treu in Christus. Das hat ihn beschäftigt. Und deswegen, wenn auch die Schwierigkeiten bei dir und bei mir immer weiter zunehmen, entweder in einer Phase oder auch kontinuierlich, du musst nicht darin, in einer schrecklichen Depression, was alles kommen wird und wie arm du dran bist. Der Herr hat die Zügel deines Lebens fest in der Hand. Und wenn du an ihn glaubst und ihm vertraust, dann wird er dir auch nicht mehr zumuten, als du tatsächlich tragen kannst. Wie oft war ich auch schon in einer Situation, wo ich gesagt habe, jetzt geht es keinen Millimeter mehr weiter. Jetzt ist der Zusammenbruch da. Und oftmals hat Gott gelehrt. Und da hat er erst angefangen, mächtig zu wirken. Weil vorher war noch viel zu viel mein eigenes Wirken dabei. Erst da, wo ich kapituliert habe und gesagt habe, so, jetzt breche ich zusammen, jetzt ist alles vorbei. Da hat der Herr mächtig eingegriffen, sozusagen. Da musste erst dieser Zusammenbruch folgen, weil sonst stand ich dem Herrn immer im Weg, dass er wirken konnte. Nun, in diesem Wissen und in diesem Wissen um den irdischen Tod, den Heimgang vor Augen, fordert der Apostel Timotheus auf. Er ermahnt ihn, Christus treu zu bleiben, koste es, was es wolle. Und wisst ihr Lieben, beim Schreiben der Predigt, da wurde mir in ganz besonderer Weise einmal mehr wieder bewusst, dass die Inhalte der apostolischen Briefe, wie hier von Paulus, aber auch die von Petrus oder auch der Judasbrief, die sind so aktuell, als wenn sie in unserer Zeit geschrieben wurden. Als wenn jemand hier ein Buch geschrieben hat und gesagt hat, so, hier, das ist gerade los. Und jetzt werden wieder einige sagen, Bibelkritiker meine ich, die werden jetzt wieder sagen, ja, siehst du, das haben die damals schon gesagt und heute erzählen sie immer noch dasselbe. Nein, eben nicht. Natürlich wiederholen sich Dinge, auch in der Schrift, für die Generationen. Aber wenn wir sehen, was das gesamte Weltgeschehen betrifft und dann diese Dinge dazu, dann ergibt das Ganze das Bild, dass wir diese Konstellation, wie wir sie heute haben, so noch nicht hatten und auch nicht zu dieser Zeit. Und das ist wichtig, ihr Lieben, dass wir immer die ganze Historie im Blick haben müssen auf das Geschehen in der Welt. Oder wenn wir über die Eschatologie, das heißt über die Dinge der letzten Zeit nachdenken, dann ist es immer wichtig, das Gesamtbild zu sehen und nicht nur einzelne Phasen der Zeit. Denken wir auch noch einmal an den Kernpunkt der Predigt von letzter Woche, von Daniel kurz zurück, die Habsucht. Das war und ist ein so gewaltiger und gewichtiger Punkt, dass der Apostel die Warnung vor der Habsucht und vor falschem Umgang mit anvertrautem Gut, also auch eben an Menschen, die jetzt meinen, ihre Sicherheit liegt in irgendwelchen irdischen Gütern, das ist ein so wichtiger Punkt, dass er Timotheus auch hier jetzt in diesem Kapitel noch einmal ganz konkret davor warnt und sagt, tu es nicht, Timotheus, setz deine Prioritäten nicht auf falsche, vermeintliche Sicherheiten. Nun werden einige vielleicht sagen, ja okay, ich hab ja gar nicht so viel, dass ich jetzt meine Sicherheit auf materielles Gut setzen könnte. Am Monatsende komme ich gerade so über die Runden, manchmal auch nicht, nur durch Gottes Gnade. Was soll ich da meine Sicherheit auf vermeintliches materielles Gut setzen? Das ist ein Irrtum. Sondern wenn es heißt, und wenn Paulus anspricht und sagt, keine Habsucht, vermeide sie, dann bedeutet das, auch in Panik zu geraten oder sich davor zu fürchten, dass von dem Wenigen, das du vielleicht jetzt hast, noch etwas weggehen könnte oder noch etwas weniger wert. Und wenn du das mit aller Gewalt festhalten willst, das mag für dich befremdlich klingen, aber auch das ist eine Art der Habsucht. Wir müssen das immer wieder uns neu vor Augen halten und lernen. Es sind nicht wir Menschen, der die Güter oder auch die Quantität der Güter verteilt. Es kann Gott sein. Und wenn Gott es tut, dann wollen wir ihm vertrauen, wem er wie viel anvertraut, weil er in der Vorausschau, in seiner Allwissenheit und Weitsicht sieht, wer da mit ihm zur Ehre umgeht und wem er es besser nicht geben würde, weil er sonst auf Abwege kommen würde oder vielleicht sogar Schiffbruch im Glauben erleiden würde. Das weiß Gott ganz genau. Und ich sage euch nur, die allerwenigsten, die jemals zu materiellem Reichtum gekommen sind, sind damit in einer gottesfürchtigen Art und Weise umgegangen. Warum? Weil unser Fleisch einfach sehr, sehr schwach und angreifbar und anfechtbar ist. Und nur die allerwenigsten können wirklich, was wir als großen materiellen Reichtum bezeichnen, in einer gottesfürchtigen Weise damit umgehen. Deswegen ist immer die Frage, ob wir uns wirklich danach ausstrecken und danach sehnen oder ob wir wirklich es in der Hand des Herrn lassen, wie viel Masse an materiellem Gut er in unsere Hände legt. Das ist auch eine große Verantwortung, gerade für gläubige Gotteskinder. Das dürfen wir nicht vergessen, ihr Lieben. Es ist einfach so wichtig, es kommt nicht auf die Masse an, sondern wo wir in der Tiefe unseres Herzens unser Vertrauen oder unsere vermeintliche Sicherheit draufsetzen. Ich musste damals schon schmunzeln, wenn Menschen kamen und sie sprachen über Lebensversicherungen. Ich habe gedacht, das ist, glaube ich, die falsche Bezeichnung. Ja, eigentlich. Und dann mit der eine Versicherungsagent, der war sogar gläubiger Christ, also wirklich gläubiger Christ. Und der sprach auch von Lebensversicherung. Ich sage, Manfred, es ist vielleicht Selbst das Wort Altersvorsorge ist für mich so ein bisschen fehl am Platz, aber das noch eher wie eine Lebensversicherung. Wir können doch unser Leben gar nicht versichern. Und wenn, dann müssen wir zur richtig gehen, weder zu irgendeiner großen Versicherungsgesellschaft, sondern dann gehen wir zum Herrn und sagen, Herr, wir möchten gerne unser Leben versichern. Und dann wird der Herr Jesus sagen, na klar, das kannst du bei mir tun. Bekenne deine Sünden, tue Buße, bitte mich um Vergebung, nimm die Kraft meines Blutes in Anspruch und dann hast du dein Leben versichert. Du hast die großartigste Versicherung abgeschlossen, die es gibt. Und die ist unkündbar. Kann nur dazu einladen, geh zum richtigen Agenten. Nun, woran erkennen wir für uns nun aber, ob auch wir uns so als Gottesmenschen bezeichnen können, wie Paulus seinen geistlichen Sohn Timotheus bezeichnet? Er sagt ja zu ihm, du Gottesmann oder du Gottesmensch. Und da ist die Frage, wie können wir feststellen oder wie können wir kontrollieren, ob auch wir von der Herzenseinstellung her solche Gottesmenschen sind, die vom Grundsatz her darauf bedacht sind, wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all ihren Kräften auf ihren Herrn ausgerichtet zu sein. Nicht, dass uns alles gelingt oder dass wir hier völlig fehlerlos über diese Erde gehen. Nein, ganz bestimmt nicht. Wir wissen alle, dass das nicht geht. Da würden wir uns selber was vormachen. Aber ob unsere Herzenseinstellung grundsätzlich so ist, das ist das, was Gott sehen will. Und das ist auch immer das, was Gott den Glaubensvätern, wenn wir den Hebräerbrief lesen, zum Beispiel bestätigt. Aus Glauben wurden sie gerechtfertigt, weil sie Gott vertrauten und sich auf Gott ausrichteten. Obwohl auch sie Fehltritte hatten, wo wir heute sagen würden, das kann selbst uns nicht passieren. Aber sie waren nicht perfekt, aber sie waren auf Gott ausgerichtet. Und da ist die Frage, ist dein Herz, bist du mit deinem Verstand, mit deinem ganzen Sinn und was du hast, auf Jesus Christus, deinen Erlöser, ausgerichtet? Diese Frage musst du dir stellen. Einen Menschen, der es wirklich ernst mit der Nachfolge Christi meint, wird man deutlich daran erkennen, wovon er, wie Paulus es nennt, flieht. Wovon er flieht, wird man einen Menschen, einen Gottesmenschen erkennen. An welchen Orten er sich zum Beispiel nicht aufhält. Nicht wo er sich aufhält, sondern wo er sich nicht aufhält. Du erkennst ihn daran, an welchen Veranstaltungen nicht er teilnimmt, sondern woran er nicht teilnimmt. Wohin er sich nicht verleiten lässt, daran teilzunehmen, weil dort gottesverächtliche Dinge geschehen. Einen Menschen, der gottesfürchtig ist und der es mit der Nachfolge ernst meint, den wirst du auch daran erkennen, welche Menschen er zum Beispiel meidet. Und wenn einige sagen, Ralli, was erzählst du da? Wir müssen doch alle das Evangelium bringen. Ja, das müssen wir. Aber wir wissen auch, dass der Herr Jesus sagt, ihr könnt auch eure Perlen vor die Säue schmeißen. Oder wir wissen auch, dass es heißt, wenn eine Stadt, und wir wollen ja nicht, gehen ja nicht immer gleich um eine ganze Stadt, es geht auch vielleicht um ein Haus oder um eine Familie oder um eine einzelne Person, absolut nicht will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Bitte nicht falsch verstehen, das muss immer die letzte Instanz sein, genau wie eine Gemeindezucht, aber es ist durchaus einmal dran und da müssen wir uns von Gott die nötige Sensibilität schenken lassen, ob und wann dieser Zeitpunkt tatsächlich eingetreten ist. Und nochmal für alle, die noch nicht an Christus glauben, auch für euch da, die das einmal sehen, es gibt ein zu spät. Dann ist der Zug abgefahren und dann gibt es kein Zurück mehr. Und glaubt auch nicht den falschen Kirchen, die meinen, hier könnten dann auf der Erde Menschen noch etwas für euch tun, dass da die Verhältnisse verändert werden. Hebräer 9 sagt es deutlich, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Geht lieber zu der Lebensversicherung, die ich euch vorhin sagte. Das ist viel besser. Nun, welche Menschen wir manchmal meiden sollten, aber man sieht es auch daran, einen Menschen, der wirklich auf Jesus Christus, seinen Erlöser, ausgerichtet ist, sehen wir auch ein Stück weit daran, wie viel Internet- und Medienkonsum du hast. Ich glaube, dass wir, oder viele von uns, ich muss ja da vorsichtig sein, aber viele von uns einmal, wenn es zum Preisgericht geht, dann müssen wir uns vorhalten lassen, wie oft wir mit diesen ätzenden Smartphones in Gange waren oder wir an anderen irgendwelchen Medien und so weiter uns haben gefangen nehmen lassen und hätten diese Zeit mit guten Gesprächen, gar nicht immer nur mit Menschen, die draußen stehen, vielleicht auch mit der Familie. Da gibt es so eine schöne Anekdote, wo das dann sagt, wir hatten einen Stromausfall, ich konnte gar kein Internet und kein Smartphone benutzen. Da habe ich mal mit der Familie gesprochen. Die sind ganz in Ordnung. Aber so ist das schon oftmals. Da sind manchmal Menschen, die sind in einem Haus, nur in verschiedenen Räumen und schreiben gegeneinander SMS. Ich ganz ehrlich, bitte verzeiht mir, wenn hier einer ist, aber ihr solltet euren Verstand überprüfen. Das ist einfach so, dass auch wir Christen diese Dinge immer noch kontrollieren müssen und nicht, dass diese Dinge uns kontrollieren. Das ist eine Abhängigkeit. Und Abhängigkeiten sind nicht nur Abhängigkeiten von Drogen, Alkohol oder anderen Sachen, sondern es gibt hier auch diese Abhängigkeit und die wird immer mehr zu einer weltweiten Volkssucht, nämlich die Mediensucht von Smartphone und von Internet und so weiter. Passt auf, dass euch das nicht gefangen nimmt. Das geht manchmal schneller, als ihr denkt. Und auch die Sache mit unserem Körper. Wenn ich dann manchmal sehe, Menschen rauchen nicht, trinken nicht, ernähren sich vielleicht vegetarisch oder vegan oder wie auch immer. Aber was sie auf der anderen Seite ihrem Körper dann antun, unser Körper, ihr Lieben, wenn ihr gläubig seid, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir müssen schauen, dass wir da nicht von der einen Seite vom Pferd fallen, weil wir denn meinen, zu gesund zu leben und wir fügen dem Körper dadurch Schaden zu. Aber der größte Schaden, immer wieder, ist der seelische, psychische Schaden, den wir dem Tempel des Heiligen Geistes nicht zumuten sollten. Wenn ihr manchmal überlegt, wenn ihr irgendwo hingeht, der Herr Jesus lebt in euch, wenn ihr Christen seid, der echte, wiedergeborene Christen, der Herr Jesus lebt in euch. Und wenn wir denn manchmal überlegen, wo wir so hingehen, und wenn wir dann überlegen, wollen wir den Herrn Jesus damit hinschleppen? Wenn wir manchmal in irgendwelchen Gesellschaften uns aufhalten, wollen wir sagen, Herr, wollen wir dir diese Gemeinschaft zumuten? Oder wie gesagt, wenn wir uns manchmal Dinge anschauen, jetzt egal wo, wollen wir sagen, Herr, das, wollen wir das deinen Augen zumuten? Ich weiß nicht, das musst du dich manchmal mal fragen, wenn diese Dinge sind. Und wenn du dann sagen kannst, ach, ist ja alles nicht so schlimm, ja gut. Aber in sehr vielen Fällen, wenn wir so bewusst darüber nachdenken, dann würden wir, glaube ich, so einiges anders machen. Vielleicht fang doch heute mal an, unter diesem Aspekt die Dinge zu betrachten. Nun, wir könnten diese Liste jetzt sehr weit weiterführen, aber ich belasse es jetzt einfach mal dabei. Und wenn ich jetzt sagen sollte, wie viele Themen, Orte und Veranstaltungen oder menschliche Beziehungen, die ich nenne, ich muss das gar nicht weiter ausführen, denn entweder haben wir den Geist Gottes, der uns das klar zeigt, oder wir haben ein Gewissen. Selbst Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, haben ein Gewissen. Und sie wissen das ganz genau. Aber desto mehr du ganz bewusst gegen Gott handelst, oder auch du weißt, etwas ist Sünde und du tust es doch, desto mehr wird deine Beziehung zu Gott gestört werden. Das heißt, du baust die Mauer zwischen dir und deinem Herrn oder auch deinem Schöpfer. Denn wir müssen hier immer wieder unterscheiden. Der Mensch selber ist nur ein Geschöpf Gottes. Ein Kind Gottes wirst du erst, wenn du Buße tust. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du erst zu einem Kind Gottes. Deswegen diese fälschliche Aussage, wir kommen ja alle in den Himmel und sind alle Kinder Gottes, so vieler großer Kirchen, das ist eine glatte Lüge. Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes und erst durch Christus Jesus, durch sein stellvertretendes Opfer und die Annahme dessen, werden wir zu Kindern Gottes. Und deswegen, der Geist Gottes und auch dein Gewissen werden immer klar zeigen, was vor Gott recht und angenehm ist oder was Unrecht oder ihm sogar ein Greuel ist. Und außerdem wissen wir doch auch ganz genau, oftmals machen wir uns selber etwas vor. Der Geist Gottes weist uns auf etwas hin, oder auch unser Gewissen weist uns auf etwas hin. Und dann höre ich hier und da solche Aussagen wie, ja, aber das muss Gott mir erst zeigen. Warum muss Gott dir das erst zeigen? Du brauchst doch nur ernsthaft im Gebet nachfragen und in seinem Wort forschen. Und dann wirst du das sehen. Warum muss Gott dir eine persönliche Botschaft übertragen, wenn es in seinem Wort steht? Ja? Gott kommuniziert hier über dieses Buch, über die Bibel. Und hier steht alles drin. Wenn du weißt, ist etwas gut oder ist etwas nicht gut, und du es wirklich wissen willst, bitte Gott, lies und forsch darin und du wirst es wissen. Deswegen, du brauchst keine Erscheinungen und du brauchst auch keine Visionen. Du brauchst nur hier drinnen lesen und arbeiten. Und du wirst wissen, wenn eine Entscheidung ansteht, was ist richtig vor Gott und was ist falsch vor Gott. Aber machst du davon immer Gebrauch? Das musst du dich fragen. Nun, einen ernsthaften Jünger Jesu erkennen wir auch daran, ob er wirklich von sich aus bereit ist und auch will. Der Mensch hat einen Willen. Er ist keine willenlose Hülle, die in irgendeiner Form nur noch gesteuert wird, sondern der Mensch, nach unserem Erkenntnisstand, hat einen Willen und auch einen freien Willen. Der ist schon in gewisser Weise begrenzt, da kann ich einfach tun und lassen, was er will, aber ein großes Stück hat er ihn. Und das hat Gott ihm, auch wenn dieses Wort ich nicht mag, in seiner Souveränität und in seiner Majestät, hat Gott es gegeben. Und da ist es wichtig, ob du wirklich von dir aus auch versuchst, sichtlich in den Fußstapfen deines Herrn zu wandeln und welche Wege und Ziele er konkret mit dir anversiert. Wir machen uns das manchmal auch schwer, indem wir sagen, wir können Gottes Willen nicht erkennen. Manchmal ist es schwer. Aber oft machen wir es uns schwer, Gottes Willen zu erkennen. Denn wenn du etwas vorhast, ich lasse jetzt mal offen was, aber du hast etwas vor, dann frage doch einmal, wenn du das tust, ehrt es den Herrn? Ist es auch gut und fruchtbar für die Gemeinde, für deine Glaubensgeschwister? Bringt es Segen über dich und über deine Familie oder nicht? Und wenn du diese Dinge nicht alle bejahen kannst, dann würde ich mir das dreimal überlegen, das zu tun, egal was es ist. Egal was es ist. Aber das ist wichtig, daran zu erkennen, dass wir den Herrn Jesus nicht immer nur bei den lebensentscheidenden Fragen mit hineinnehmen in unsere Entscheidungen. Ja? Wenn es vielleicht darum geht, jemand liegt auf dem Sterbebett und wir sagen, schalten wir die Maschinen ab oder nicht, Herr, was sollen wir tun? Sondern in den kleinen Entscheidungen. Ich sage jetzt mal, Herr, auf welche Schule soll ich mein Kind schicken? Herr, zu welchem Arzt soll ich gehen? Ich habe, glaube ich, ein großes medizinisches Problem. Herr, wo sollen wir dieses Jahr, wenn es denn geht und ich es mir erlauben kann, wohin soll ich in Urlaub fahren? Ich habe zweimal jetzt in relativ kurzer Zeit den Fehler gemacht, das falsche Auto zu kaufen. Irgendwie ist es dem Herrn nicht so dienlich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich kann auch gerade sagen, warum? Ich habe Gott nicht gefragt. Ich habe einfach aus dem Bauch heraus gekauft und sagte, das ist jetzt das, was ich für den Beruf brauche. Habe aber nicht Gott gefragt, ist es auch das, was du brauchst? Ich hoffe, ich mache den Fehler jetzt nicht nochmal. Nun, es ist wichtig, wirklich danach zu denken, ob du in den Fußstapfen deines Herrn von Herzen wandeln möchtest und dann auch immer unter der Maßgabe, was der Herr Jesus gesagt hat. Wie ist er? Er ist demütig und er ist von Herzen sanftmütig. Daran wird ein Christ erkannt werden, ob er nicht in falscher Demut, in der christlichen biblischen Demut und in der Sanftmut wandelt oder ob er sich von der immer mehr zunehmenden Aggressivität in dieser Welt anstecken lässt und dieser Aggressivität freien Lauf lässt, denn unser Fleisch ist dazu in der Lage. Ich kann euch sagen, auch wir Christen können zu Furien werden, wenn wir nicht vom Geist Gottes gesteuert sind. Nun, es ist wichtig, auch in Lukas 6, 45 lesen wir ja, dass wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Das heißt, wenn so viel von dem Herrn Jesus Christus, von seinem Wort, wenn du in seinen Fußstapfen wandelst, wenn dich das wirklich beschäftigt, tagsüber, vielleicht auch abends, wenn du dich hinlegst, wir kennen das ja, von morgens bis abends, dann kannst du gar nicht anders, wenn dein Herz von ihm so voll ist, dass du von ihm, von seinem Evangelium, von seinem Heil, du kannst gar nichts anderes als davon sprechen. Und wie Paulus es an anderer Stelle sagt, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, ob sie es gerade hören wollen oder nicht. Ich muss euch sagen, ich bin jetzt manchmal satt, Ja, guten Tag, guten Tag. Und wie geht's? Ja, gut, auch gut. Ja, das Wetter hört ja wohl gar nicht auf oder nimmt ja zu und so weiter. Und ja, und was so alles in der Welt los. Das sind so die typischen Gespräche. Und das geht mir manchmal sowas von auf die Nerven, dass ich dann manchmal auch bewusst sage, und dann müsst ihr mal die erschreckten Gesichter sehen. Ja, Tag Rally oder Tag Herone, wie geht's Ihnen denn? Entschuldigt, wenn ich das so sage. Manchmal muss man den Menschen so begegnen, sonst wirkt man nicht richtig auf sie. Die sagen, mir geht es beschissen. Und dann seht ihr die erschrockenen Gesichter, die Kinnlade fällt auf die Erde und das wollten sie gar nicht hören. Na, die wollten jetzt gerne hören, ach, es geht mir gut und ach, das wird schon wieder und anderen geht es ja schlechter und so weiter. Das ist das, was die Menschen hören wollen. Die Wahrheit wollen sie eigentlich nicht hören. Und deswegen, diese oberflächlichen Gespräche, ich versuche sie mir wirklich zu ersparen. Nun, einen wahrhaftigen Jünger des Herrn erkennt man unter Umständen auch stark daran, wofür er sich konkret einsetzt. Die Bibel spricht davon, wofür der wahrhaftige, wiedergeborene Christ kämpft. Wir sehen das hier. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir erkennen ihn daran, wofür er bereit ist zu leiden und wenn es sein muss, eben auch zu sterben. Wisst ihr, ich kenne so viele Menschen, die bringen einen Einsatz, wenn es manchmal geht, Sportvereine zu fördern oder irgendwelchen Hobbys nachzugehen. Die sind mit einer Energie dabei, dass ich sage, das habe ich ja kaum gesehen. Aber wenn es um den Einsatz für Christus geht, den Schuh muss sich nur der anziehen, dem er passt. Dann sehe ich manchmal eine Oberflächlichkeit, wenn es dann geht, irgendwie für den Herrn da zu sein, sei es in der Gemeinde, bei einem Einsatz, wie auch immer, da heißt es manchmal, ach, heute ist das Wetter so toll und wir hatten seit Wochen kein richtig schönes Wetter mehr. Heute ist der Tag so schön, da hat der Herr Jesus schon Verständnis für, dass ich das heute anders nutze, anstatt das zu tun, was eigentlich dran wäre. Das passiert sehr häufig. Ja? Oder dass wir sagen, oh, mein linker Zeh tut heute so weh. Aber wenn der ganze Fuß halb ab ist und jemand lädt dich zum Fußballspiel ein oder irgendwo anders, dann überwinden wir die Schmerzen oder nimm schnell 800 Milligramm Ibuprofen. Ihr schmunzelt jetzt einige, aber das ist eine bittere Tatsache. Das ist eine bittere Tatsache. Ja? Nun, wofür bist du bereit zu leiden, auch zu kämpfen, dich einzusetzen? Und zwar nicht oberflächlich, sondern reden hier mit vollem Einsatz. Wer mal im Sport wirklich tätig war, war ich ja auch früher und so. Und dann gab es so etwas wie Blutgrätsche. Habt ihr schon mal gehört? Das war eine Grätsche, die hat man auf Grandacker. Das ist so ein steiniger, da haben wir damals noch drauf gespielt. Aber wenn es nicht anders ging, um was zu vermeiden, dann ist man diese Grätsche, kennt ihr, mit langem Bein da reingegrätscht. Und dann war oftmals von hier oben bis hier alles aufgerissen. Und wir hatten noch nicht die Möglichkeiten wie heute. Dann kam der Betreuer, hat dann schnell rausgewunken. Dann haben die da, wo man Haare mitfärbt, Wasserstoff draufgesprüht, dass man bald ohnmächtig geworden ist. Das wurde dann so eine Schaumschicht, die man dann runtergewischt hat. Ja, und dann wurde weitergespielt. Also, was man bereit ist, alles zu leisten für den Sport. Nun, der Herr Jesus erwartet von uns keine Blutgrätschen, aber er erwartet von uns Treue, Einsatz und dass wir wirklich auch bereit sind, für das Evangelium einzustehen und zu kämpfen. Das müssen wir uns wirklich immer wieder fragen, ob wir dazu bereit sind. Ne? Wofür kämpfst du also persönlich und wofür erlebst du vielleicht auch geistliche Kämpfe? Denn eins kann ich dir sagen, wenn du dich dem Herrn Jesus hingibst und sagst, Herr Jesus, hier bin ich, auch zum Dienst bereit, dann ist der Feind nicht weit und versucht, dich davon abzubringen. Hast du schon mal überlegt, dass dich vielleicht gerade Dinge besonders angegriffen haben oder irgendwas in deinem Leben schief ging, als du dir vielleicht in besonderer Weise vorgenommen hast, treu dem Herrn zu folgen, ihn zu loben, ihn zu ehren und so weiter, dass gerade dann dich diese Dinge getroffen haben? Das sind satanische, feindliche Angriffe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wenn du das merkst, stell dich unter den Schutz des Herrn. Sag, Herr Jesus, ich weiß, woher das kommt. Ich bin gerade dabei, dich zu ehren, dir treu zu dienen und der Feind greift mich fürchterlich an. Herr, rette mich, so wie Petrus. Versteht ihr? Ja, wenn du der Herr bist, dann lass mich rauskommen. Richtig aufgewühltes Meer. Und der Jesus sagt, komm. Er geht rauf, geht auf dem Wasser. Guckt dann doch und geht unter. Schreit, Herr Jesus, hilf mir. Der zieht ihn natürlich gleich auf. Das ist das, was wir eigentlich immer wieder erleben. Das ist das, was wir immer wieder erleben. Schreit nach dem Herrn um seine Bewahrung, um Befreiung, um Segnungen. Er gibt sie euch. Und dann könnt ihr das tun, was ihn ehrt und was ihn erfreut und was euch Segen bringt. Nun, die Frage, wofür du kämpfst, kannst nur du dir selbst beantworten. Aber ich möchte dir wirklich sagen, Mensch Gottes, wenn du dich selbst belügst, wird der Herr Tacheles mit dir reden. Und wenn er das tut, kann das mitunter auch mal schmerzlich ausfallen. Also noch einmal, wofür kämpfst du? Wofür setzt du dich mit deiner Kraft ein? Das kannst nur du dir beantworten. Und es ist doch wichtig, darüber nachzudenken, ist es der Herr und dein persönliches Mitwirken am Bau seines Reiches und seiner Gemeinde oder sind es irgendwelche anderen Dinge? Das müssen wir gucken. Wir schauen uns mal eine kurze Bibelstelle an, Matthäus 9, 37. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige der Arbeiter. Wir hatten also damals schon ein Defizit und das ist bis heute so geblieben. Aber worüber redet der Herr Jesus hier? Redet er jetzt nur, dass er geht wie zu, ich sag mal, den Uraposteln, dass er sagt, folge mir nach, lass alles stehen und liegen, du bist jetzt Menschenfischer und so weiter. Nein, das ist es natürlich nicht, das wissen wir. Aber wenn wir lesen, die Ernte ist groß, das sind wenige der Arbeiter, natürlich schließt es die Vollzeitarbeiter mit ein, die sagen, Herr, hier bin ich. Ich entsage allem irdischen und materiellem Gut, hier bin ich, nimm ich. Die gibt es und Gott möge sie segnen. Aber es geht um dich und um mich. Es geht um deinen und meinen Dienst, draußen, aber auch in der Gemeinde, unter den Geschwistern. Und glaubt mir, ihr Lieben, jeglicher Dienst ist erstmal wichtig unter den Geschwistern, bevor wir ihn ausweiten auf die Welt. Das ist ganz wichtig. Und noch etwas, wo ich mich in der letzten Zeit häufig bei erwische, für mich ein wenig zu häufig, aber es geht, darum sage ich es euch, damit ihr davor bewahrt bleibt. Damit ihr davor bewahrt bleibt. Es ist nicht gut, wenn ihr zu Hause anders seid wie in der Gemeinde. Das heißt, wenn ihr in der Gemeinde, sieht man euch als Bruder, als Schwester, als geistlichen Menschen, als hilfsbereit, als einsatzfreudig und so weiter. Und zu Hause werdet ihr leicht mal zur Furie. Oder ihr geht zu Hause ganz anders um mit der Familie als in der Gemeinde. Dann werdet ihr zu frommen Heuchlern. Ihr werdet zu frommen Heuchlern und früher oder später wird die Maske fallen. Dann wird das offensichtlich werden und dann wird das Ganze sehr schmerzlich und unangenehm. Deswegen seid zuerst vollwertige Mitarbeiter zu Hause und dann in der Gemeinde. Und dann wollen wir es gemeinsam auch draußen tun. Aber wichtig ist, die Ernte war damals schon groß und sie ist heute groß. Und es geht nicht nur um die vollzeitigen Mitarbeiter, sondern dein Dienst. Und wenn er nur für dich so groß erscheint, ist vor dem Herrn angenehm, wichtig und wertgeachtet und dient dem Bau seines Reiches auf dieser Erde. Schon seit der Zeit, wo der Herr Jesus hier leibhaftig auf der Erde wandelte, da gab es oder gibt es dieses Problem und leider eben nicht nur unter Menschen, die jetzt, sage ich mal, draußen sind, sondern eben auch in den Gemeinden, in unserer natürlich nicht. Nun, ihr kennt ja das, ab und zu zitiere ich den ja mal, weil ich den so goldig finde und das ist ja eine tiefe Weisheit, die da drin steckt. Wenn es darum geht, sich irgendwo einzubringen. Wisst ihr, wenn manchmal jemand sagt, ich habe einen Umzug. Irgendwie habe ich die letzten Male bei dem Umzug immer versucht, mich da rauszuwinden, wenn Geschwister Umzüge hatten. Ja? Irgendwie, ich habe ja wirklich, der Rücken ist nicht mehr so gut, das Knie auch nicht, Ulf kann mich da sicherlich bestätigen, der kennt das auch. Und irgendwie versuche ich dann immer, das als Rechtfertigung zu nehmen, mich dann vor den Umzügen zu drücken. Ist aber nicht gut. So, ich kann zumindest das Auto fahren oder Kleinigkeiten kann ich ja auch noch schleppen, ist ja nicht so, dass ich nun ganz vom Winde verweht bin. Also ein bisschen was kann man immer machen. Ja? Und deswegen, auch, ich kann es immer nur wieder sagen, diese gemeinsame Arbeit an Projekten, was eigentlich typisch urchristlich ist, gemeinsam auch unter der Aufsicht des Herrn etwas schaffen, das ist Gemeinschaft. Und wie oft haben schon gesegnete Begegnungen und Gespräche stattgefunden, die für alle zum großen Segen wurden, während gemeinsamen Schaffens, also gemeinsamer Arbeit. Deswegen eine Einladung, wenn es irgendwas zu tun gibt, seid nicht wie dieser lasagnefressende Kater, fangt schon mal an ohne mich, sondern wir wollen dabei sein und aktiv mithelfen. Ja. es ist wirklich so, einen wahrhaftigen Jünger, also ich zeige euch nochmal zwei Bibelstellen. Lukas 9, ich wollte jetzt eigentlich nicht, aber ich zeige euch die jetzt doch. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Ist ja eigentlich eine wichtige Sache, ne? Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Hört sich zuerst sehr abstrakt an, es ist aber gar nicht so. Dann, er sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Nun, was wird hier gesagt? Verlangt der Herr Jesus hier wirklich, wenn jemand gestorben ist, zu sagen, es ist mir doch egal, wie er unter die Erde kommt? Nein, natürlich nicht. Oder wenn es hier unten geht, wenn es irgendwo hingeht, ohne Verabschiedung, einfach sagen, los, drauf, los. Nein, natürlich meint der Herr Jesus das nicht. Es geht hier um die Einstellung des Herzens auch wieder. Ob die Dinge, die für die Welt solche hohe Priorität haben, ob wir uns da mit hineinziehen lassen und sagen, das ist uns wichtiger oder das ist jetzt wichtiger als der Herr Jesus. Nur darum geht es. Natürlich hat der Herr Jesus auch für seine Familie gesorgt. Am Kreuz sagt er zu Johannes, siehe, das ist jetzt deine Mutter und umgekehrt, das ist jetzt dein Sohn. Also können wir nicht sagen, dass der Herr Jesus seine Familie nicht geliebt hat. Obwohl wir auch wissen, dass als er in seiner Heimatstadt war und dann kamen welche und haben gesagt, deine Mutter und deine Geschwister sind draußen. Und dann sagt er ja was? Wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder? Die den Willen meines Vaters tun. Ganz genau. Die den Willen meines Vaters tun. Das zeigt noch einmal, dass die Geschwisternschaft, das heißt die Verbundenheit durch den Geist Gottes, über die normale Familienbande hinausgeht. Und deswegen geht es einfach nur darum, dass der Herr Jesus sagt, es kann manchmal zu schmerzlichen Trennungen kommen, wenn die Familie Gott ablehnt, wenn sie vielleicht lästern oder wenn sie uns mit aller Macht davon abhalten wollten, dem Herrn treu zu dienen. Dann sagt der Herr Jesus, ist es besser, wenn ihr die Familie loslasst, die irdische Familie, und euch mir weiterhin anschließt. Und ich sage euch jetzt warum, nicht weil der Herr Jesus sagt, die sind mir egal, sondern zum Segen können wir nur für sie werden, wenn wir sie vielleicht für einen Moment auch loslassen und sie in die Hände Gottes im Gebet abgeben. Und nicht, indem wir unseren Glauben verleugnen und das tun, was sie wollen, werden wir ihnen nicht zum Segen werden. Das ist das, was der Herr Jesus uns hier sagen will. Und er sagt, ihr habt doch auch erlebt die Macht und Herrlichkeit eures Herrn und eures Gottes. Und warum schaut ihr jetzt immer wieder zurück auf das Vergangene? Auf was bist du denn in deiner Vergangenheit so stolz? Oder was willst du da so gerne zurückholen? Ist da ohne den Herrn überhaupt etwas Gutes gewesen? Das ist auch wieder unser Fleisch, was immer wieder angefochten werden soll, dahin zurückzuschauen. Für uns geht der Blick nach vorne, auf den Herrn, auf sein Kreuz. Und von vorne wandert der Blick nach oben, in die Herrlichkeit. Das ist das, was der Herr uns rät und wo er sagt, dann habt ihr Kraft und Freude. Wenn ihr nur nach unten schaut, deprimiert, oder nach hinten schaut, dann werdet ihr immer wieder weggerissen werden. Und auch eine zweite Stelle. Was hilft es, meine Brüder, aus dem Jakobus 2, 14 bis 18, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke, kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihm sagen, geh hin, in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber wir würden ihnen nichts geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde es ihm helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Wir hatten das gestern auch im Glaubensgrundkurs. Ich kriege das manchmal schwer, ich kriege es durcheinander, gerade immer Vers 18. Was jetzt hier nicht steht, ist, dass der Mensch aus Glauben gerecht wird. Das wissen wir aus dem Römerbrief. Der Mensch wird alleine durch Glauben an Christus und an sein stellvertretendes Opfer gerecht. Aber was hier steht in 18 ist, wenn du wirklich gläubig bist, dann ist es etwas Selbstverständliches, dass es sich auch in Dingen zeigt, die du tust, das heißt in Wirken. Das ist das, was da steht. Und in den Vorversen, da steht ganz deutlich, dass wir keine Maulhelden sein sollen. Wir sehen wirklich, wenn jemand an irgendetwas leidet, Not leidet oder nicht hat und dann sagt, ja, ich werde für dich beten, dass du es an anderer Stelle kriegst. Wenn du selber in der Lage bist, ihm zu geben, dann gib ihm. Nicht nur, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat, sondern das erwartest du doch auch von den anderen, oder nicht? Also deswegen seid keine Maulhelden. Wenn jemand an diesem Ding mangelt und es euch möglich ist, dann werdet auch tatkräftig. Auch darin zeigt sich der Christ und der wiedergeborene Christ ganz eindeutig, gerade auch in unserer Zeit. Nun, ich komme auch gleich zum Ende, einen wahrhaftigen Jünger erkennt man an seiner Treue und seinem Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. In Vers 20 wird der Apostel auf der einen Seite fast ein wenig melancholisch und auf der anderen Seite hört es sich fast wie ein Befehl an, wenn er zu Timotheus spricht, bewahre das anvertraute Gut. Und diese Aussage bedeutet der Übersetzung aus dem Originaltext nach so viel wie bewahre das dir anvertraute Pfand. Und ein Pfand ist etwas, was dir nicht gehört, sondern ein anderer hat es dir anvertraut. Und so ist es ja auch hier. Das ist Gott, der uns sein Gut anvertraut hat. Und wir wissen es ja aus einem Gleichnis, dass er auch einmal uns ganz konkret nachfragen wird, wie wir mit diesem anvertrauten Gut umgegangen sind. Ja? Und es kommt nicht darauf an, auf viel oder wenig. Das entscheidet er. Der eine hat ein, der andere fünf, der andere 10 Zentner gekriegt. Aber was hören wir am Ende immer bei allen? Du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich aber über viel setzen. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ob du hier stehst und predigst oder sonst etwas tust. Es kommt immer nur auf deine Herzenseinstellung an, wie dein Dienst gemeint ist, wie du dich dem Herrn hingibst, ob mit ganzer Hingabe oder nur eingeschränkt. Na, so wie in einer Wohnung, dass du sagst, okay, ich habe eine 4-Zimmer-Wohnung, in 3 Zimmer darfst du rein, in einem 4. Privatsphäre, da hast du nichts zu suchen. Das wäre traurig, das geht nicht als Christ. Das Pfand, was Timotheus, aber letztlich alle wahrhaft gläubigen Christen bewahren sollen, ist die Wahrheit und das Wort Gottes, nämlich die Bibel, und zwar die Wahrheit, die daraus kommt. Die göttliche Offenbarung seines Wortes, die Gott durch Paulus hier Timotheus mitteilen lässt, aber eben durch das Wirken des Geistes Gottes letztlich allen wiedergeborenen Christen diese Fürsorge anvertraut hat. Und nun fordert Paulus Timotheus und letztlich auch uns nicht nur zur Zurückhaltung oder Flucht vor diversen weltlichen Eigenschaften und Verhaltensmustern aus, sondern er ermutigt zur Jagd nach Gerechtigkeit, nach Gottesfurcht, nach Glauben, nach Liebe und nach Sanftmut. Was der Apostel hier Timotheus klar macht, ist die Tatsache, dass wenn er nicht bereit sein sollte, vor weltlichen Dingen, die wirklich ihm schaden und dem Ansehen des Herrn schaden, auf deutliche Distanz zu gehen, wenn er dazu nicht bereit ist, vor ihnen zu fliehen, wenn nötig, dann wird es unheimlich schwer, vielleicht sogar unmöglich sein, die weiteren Dinge wirklich konzentriert und im Segen des Herrn zu tun, wie Gerechtigkeit, heilige Gottesfurcht, fester Glaube, der wirklich auf den Eckstein, auf Christus gegründet ist und ungeheuchelter Liebe, die frei ist von persönlichem Egoismus. Und dann eben diese Sanftmut, die nur der Geist Gottes bewirken kann. Wir können als Menschen auch sanftmütig sein, aber es ist eine andere Sanftmut, die der Geist Gottes wirkt. Das sind Dinge, wonach Paulus sagt, strebe danach. Zuerst hat er gesagt, von wo er sich fernhalten soll. Und er sagt, hierauf strecke dich aus, strebe danach auf diese Dinge, auf Gottesfurcht, nach starkem, festem Glauben, der auf Christus gegründet ist, nach dieser göttlich gewirkten Liebe und eben diese Sanftmut. Und deswegen, ihr Lieben, je dunkler es hier wird, Aber damit verbunden, ich kann das nur immer wieder sagen und ich sage es so gerne und von Herzen, je dunkler es wird, desto näher ist auch die Wiederkunft des Herrn und desto mehr wird sich zeigen, wer sich tatsächlich nach den hier benannten, Gott wohlgefälligen Dingen ausstreckt und wem dann doch weltliche Dinge begehrenswerter und wichtiger erscheinen. Das ist zwar auch nichts Neues, aber es wird in einer dramatischen Art und Weise passieren, dass viele hier am Ende sich doch, hoffentlich nicht in diesem Teil der Gemeinde des Herrn, aber auch überhaupt, sich abwenden werden. Wir kennen das aus dem Johannesevangelium Kapitel 6. Der Herr Jesus hält eine harte Predigt. Und da waren ja nicht nur immer die 12, da waren ja eine ganze Menge, die schon mit ihm rumzogen. Und der Herr Jesus hat uns so nie so gepredigt, wie sie es gern hören wollten. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Und die Wahrheit tut manchmal weh. Er hat eine harte Predigt gehalten. Und dann heißt es, viele von denen, die mit ihm gingen, haben sich von da an von ihm abgewendet. Und dann wendet sich der Herr Jesus den 12 zu und sagt, wollt ihr auch weggehen? Das war nicht, guten Tag, wie geht's euch? Wollt ihr auch weggehen? Das war ernst gemeint. Und dann kommt dieses Bekenntnis. Herr, wohin können wir schon gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Hast du das erkannt? Wohin kannst du gehen? Wenn du die Wahrheit willst, dann brauchst du Christus, dann brauchst du die Bibel, dann brauchst du Gott und sein Wort. Wohin können also wir schon gehen, wenn wir erkannt haben, dass er die Worte des ewigen Lebens hat? Und dann sagt er ja, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus Gottes bist. Das hat Petrus gesagt. Und immer wieder weise ich auch gerne auf die Reihenfolge hin. Wir haben geglaubt und erkannt. Die Welt hat es gerne umgedreht. Sie will erst erkennen und dann will sie glauben. Aber Gott hat es in seiner Majestät anders entschieden. Du musst erst glauben und dann wirst du Gott und seine Majestät auch erkennen. Deswegen erst musst du glauben. Aber viele, darauf wollte ich noch meinen, haben sich abgewendet. Die konnten diese Predigt nicht ertragen. Die haben sich abgewendet. Und das wird in unserer Zeit auch in Gemeinden, in den Kirchen, da sehen wir es ja, wie die Menschen weglaufen, anstatt hinlaufen. Warum? Weil sie nicht das hören, was sie hören sollen. Sie hören nicht mehr die Botschaft der Errettung und des möglichen Verlorengehens. Sie hören nicht, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, die Wahrheit ist, um in den Himmel zu kommen, sondern sie hören irgendwelches politisches Gefasel oder irgendwelche ökumenischen Dinge, die sie von Gott wegbringen. Sie betreiben Götzendienst, indem sie Gottesdienste veranstalten, wo verschiedene Götter angebetet werden sollen. Hat Gott nicht gesagt, er ist ein heiliger, ein eifersüchtiger Gott? Und deswegen ist es so wichtig, den Gott des Himmels, dem Schöpfer, den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist zu verehren, ihn anzubeten, ihn allein und die Botschaft zu verkünden, du musst nicht verloren gehen, wenn du an Jesus glaubst. Aber du wirst verloren gehen, wenn du nicht glaubst. Das ist die Botschaft, die wir zu bringen haben. Ihr Lieben, ach, hier steht noch so viel. Ich belasse es dabei und sage, lasst uns treu dem Herrn folgen. Lasst uns keine halben Sachen machen. Wir, hoffentlich kannst du das auch für dich sagen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Mach keine halben Sachen, folg dem Herrn Jesus ganz. Gib ihm das Wenige, was du hast. Vielleicht, da waren es wenige Fische und Brote. Vielleicht hast du nur einen Fisch und ein paar Krümel. Gib es dem Herrn. Er macht viel draus. Zu seiner Ehre und dir zum Segen. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, ewiger und einziger und wahrhaftiger Gott, Herr, wir danken dir und wir beten dich allein an. Wir danken dir von Herzen, Herr Jesus, dass wir erkennen durften, wer du bist. Wir danken dir, Herr, dass du uns unsere Schuld vergeben hast. Und wir danken dir, Herr, dass du mit uns Versagern dein Reich auch auf dieser Erde baust. Und ich bitte dich von Herzen, Herr, hilf uns, dass wir wirklich auf dich ausgerichtet sind, dass wir deinem Namen ehren, dass wir darauf ausgerichtet sind, dass wir die Werke, die du zuvor bereitest, mit ganzem Einsatz und mit einem fröhlichen Herzen tun und dass wir dir als deine Kinder, Herr, als dein Bodenpersonal, als deine Visitenkarten auf der Erde, dass wir dir keine Schande machen. Herr, mögest du uns davor bewahren, sondern dass wir dich lieben, Herr, von ganzem Herzen, mit all unseren Kräften und dass wir uns von dir als deine demütigen Diener gebrauchen lassen und dass du uns Stück für Stück mehr in dein Bild veränderst, dass die Menschen uns sehen, Herr Jesus, aber dich in uns sehen und dass sie darüber den Vater im Himmel preisen. Hab Dank, Herr Jesus, dass es durch dich möglich ist, Herr. Amen.